Ich möchte mit euch heute über zwei kürzere Texte nachdenken und einfach den einen oder anderen Gedanken da rauspicken und vertiefen, die sich so ein bisschen auch mit diesen Fragen beschäftigen. Du kannst mal die Folie ranmachen, da beginnen wir mit dem Text aus dem 1. Timotheus 6, Verse 11 und 12, da heißt es: Du aber, Mann Gottes, fliehe davor, jage der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, da du dich zum guten Bekenntnis bekannt hast vor vielen Zeugen. Und der zweite Text aus 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Dank sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug Christi mitführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis überall verbreitet. Denn Christi Wohlgeruch sind wir für Gott unter denen, die gerettet werden, wie auch unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch, der vom Tode kommt und zum Tode führt, den anderen ein Geruch, der vom Leben kommt und zum Leben führt. Wer ist dazu fähig? Ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich möchte mal diesen Begriff rauspicken und vielleicht mal mit einer Frage an euch beginnen. Was stellt ihr euch unter diesem guten Kampf des Glaubens vor? Was fällt da für euch mit rein? Was kann der Paulus hier meinen? Ich kann mir auch vorstellen, dass Paulus vielleicht auch damit unter anderem meint, dass wir uns im Glauben zu bewähren haben. Ich meine, dass das Leben ein Kampf ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Und eben, ich glaube, auch der Glaubenskampf oder das Glaubensleben ist oft ein Kampf, den wir auszufechten haben, der nicht immer so leicht ist und wo wir uns manchmal einfach auch bewähren müssen. Aber Paulus spricht hier wirklich von einem guten Kampf. Ich würde sagen, es ist ein guter Kampf, weil es um eine gute Sache geht, für die wir einstehen sollen. Und B, es ist ein guter Kampf, weil wir eigentlich schon wissen, auf welcher Seite wir stehen, nämlich auf der Siegerseite. Nicht, weil wir so toll oder stark waren, sondern weil Jesus ja den Sieg schon errungen hat. Ich habe aber bewusst auch schon den Vers 11 vorgelesen, weil ich den Eindruck habe, dass diese Begriffe auch etwas mit diesem Kampf zu tun haben. Wenn er schreibt, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, oder das könnte man auch mit Gottesfurcht übersetzen, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Also sich im Glauben zu bewähren, bedeutet unter anderem auch, diesen Begriffen nachzujagen. Diese Begriffe im Alltag mit Leben zu füllen. Also Gerechtigkeit bedeutet letztlich, Gott und den Menschen das zu geben, was ihnen zukommt, was ihnen gebührt. Also gerecht ist der, wer Gott und den Menschen gegenüber seine Pflicht erfüllt. Frömmigkeit oder Gottesfurcht meint die Ehrfurcht, die einem bewusst macht, dass letztlich alles Leben vor Gott kommt, von Gott gelebt wird und wir von ihm abhängig sind, dass wir alles aus der Hand Gottes empfangen und dafür auch dankbar sein sollen. Der Glaube, man könnte es auch mit Treue übersetzen, Gott ergeben zu bleiben, trotz den Hochs und Tiefs des Lebens, ihm zu vertrauen und den Lebensweg mit ihm zu beschreiten. Dann die Liebe, zuerst mal sich von Gott geliebt zu wissen, ich denke, das ist der Anfang überhaupt, diese Liebe von Gott zu empfangen und dann die Liebe an ihn zurück oder auch an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Liebe, die tatkräftig erfahrbar ist. Geduld oder Ausharren, standhaft bleiben, eben auch in den Anfechtungen des Lebens. Unerschütterlich am Glauben festhalten, auch in den Tälern des Lebens. Und zu guter Letzt die Sanftmut. Da kommt der Geist der Versöhnlichkeit drin vor. Zum Beispiel bei Unrecht, was einem widerfahren ist, nicht in Zorn zu geraten, sondern zu vergeben, sanftmütig zu bleiben. Und Sanftmut steht so im Gegensatz zur Gewalt. Also wenn wir diesen, ich nenne das jetzt einfach mal Tugenden, wenn wir diesen Tugenden nachgehen, dann bedeutet das nichts anderes, als auch diesen guten Kampf zu kämpfen. Und ich denke, es ist uns auch hier wieder bewusst, dass es gar nicht so leicht ist, diese Tugenden im Alltag umzusetzen. Aber wir wissen auch, was für eine gute Frucht daraus erwachsen kann. Und dass wir in unserem Umfeld damit einen Unterschied machen können. Dass unser Christsein dann wirklich auch konkret wird. Dass es ansteckend wird. Und das ist so mein Wunsch, das, wovon ich träume, dass wir Christen ein ansteckendes Christsein leben, wo wir uns für das Gute einsetzen und wo wir eben einen Unterschied machen können. Und dann dadurch, und jetzt kommen wir zum zweiten Text, wir zu einem Wohlgeruch zum Leben werden. Ich lese nochmals diese Verse vor. Dank sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug Christi mitführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis überall verbreitet. Denn Christi Wohlgeruch sind wir für Gott unter denen, die gerettet werden, wie auch unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch, der vom Tode kommt zum Tode, den anderen ein Geruch, der vom Leben kommt und zum Leben führt. Also unser Leben soll ein Wohlgeruch sein für Gott. Vielleicht greift hier Paulus die alttestamentliche Opfersprache auf. Im Alten Testament kommt es ja mehrmals dieses Bild vor, wenn dann vom Opfer der Duft nach oben steigt, wo es dann heißt, dass das für Gott so ein Wohlgeruch ist. Vielleicht dachte Paulus, als er das geschrieben hat, so an dieses Bild, also dass wirklich auch unser Leben wie so ein angenehmer Duft für Gott sein soll. Aber nicht nur für Gott, sondern letztlich auch ein Geruch unter denen, schreibt er, die gerettet werden und die verloren werden. Also Paulus sagt, für manche Menschen sind wir ein Geruch, der zum Leben führt, und für andere sind wir, das klingt sehr krass, ein Geruch zum Tod. Das heißt, der eine, der wird vielleicht neugierig, wenn er unser Leben betrachtet und merkt oder ahnt vielleicht, da ist irgendwas bei dem, was anders ist, während ein anderer vielleicht überhaupt nichts merkt oder sogar abgeneigt ist von unserem Lebensstil, von unserem Glauben. Wir haben das ja letztlich eigentlich nicht wirklich in der Hand. Ihr kennt bestimmt diese Wunderbäume, die man so ins Auto hängen kann. Ich sehe schon. Um einen wohlbaren Geruch zu verbreiten. Der eine riecht es gern, empfindet das als erfrischend. Und andere, ich habe es schon gesehen, die kriegen eher einen Würgereiz und würden unter keinen Umständen diesen Baum in sein Auto hängen. Also wer ihn haben will, der kann ihn nachher holen. Ich will die auch nicht. Ich bin in 4 Läden dafür gerannt. Also, viel Schweißblut. So, also derselbe Baum, derselbe Geruch, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, so ist es auch mit unserem gelebten Glauben. Eben der eine empfindet dieser gelebte Glaube als angenehm und ein anderer kann damit überhaupt nichts anfangen. Oder wenn wir auch wieder an unsere verfolgten Geschwister denken, die diesen Glauben leben, und die Antwort oder Reaktion ist Hass darauf. Also für den einen wird es zum Duft des Todes. Haben wir da einen Einfluss darauf, wie das beim anderen ankommt, was das beim anderen auslöst? Ich würde sagen ja und nein. Nein, ich kann ja letztlich bei meinem Nächsten keinen Glauben produzieren. Ich kann ihn ja nicht erzwingen. So, wie er die Botschaft Jesu annimmt, was er damit tut, das ist letztlich seine Sache, da habe ich keinen Einfluss. Es ist ja Gott, der den Glauben schenken muss, dass ich dieser Person offenbaren muss. Ich kann ja nur Zeuge sein, nur Wegweiser sein. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich zu einem gewissen Punkt doch irgendwo auch einen Einfluss, nämlich was für ein Zeuge bin ich eigentlich? Wie lebe ich meinen Glauben vor? Eben die Frage, lebe ich ein ansteckendes Christsein oder nicht? Oder wie stark lebe ich diese Tugenden, von denen wir gesprochen haben? Ich glaube, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand dann anfängt, sich auch für den christlichen Glauben zu interessieren, wenn er Christen in seinem Umfeld hat, die eben auf eine gute Art und Weise ihr Christsein leben. Und so gesehen, denke ich, haben wir schon irgendwo auch ein bisschen Einfluss drauf, was für einen Duft wir verströmen, eben mit der Art und Weise, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und ob wir überhaupt etwas von unserem Glauben erzählen oder ob wir denken, nee, das ist Privatsache, das geht niemandem was an. Hier vielleicht einfach mal die Frage an dich, was denkst du, was du für einen Duft in deinem Umfeld hinterlässt? Wie nimmst du dich da wahr? Wie prägst du dein Klima, das Klima in deiner Familie, der Gemeinde, deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis oder auch da, wo du Menschen im Alltag nur so ganz kurz begegnest? Was für einen Duft verströmst du? Stell dir vor, du läufst mal durch die Straße und plötzlich kommt so ein mega cooler Duft in deine Nase. Sei das jetzt gutes Essen, wo irgendwo gerade gekocht wird oder von einer Parfümerie oder was weiß ich. Und du fängst an, dich umzuschauen, oh, wo kommt dieser Duft her? Und machst vielleicht die Augen zu, atmest tief ein und denkst, oh, ein super Duft. Wie genial wäre es doch, wenn das so bildlich gesprochen auch auf unseren Duft des Evangeliums zutreffen würde. Wenn Menschen, die uns kennen oder uns begegnen, irgendwie merken, da gibt es einen guten Duft, da gibt es einen Duft der Herrlichkeit, das riecht gut, dem will ich mal nachgehen, was da die Quelle ist. Das wäre so ein Traum, dass wir so unser Leben leben können. Und noch ein letzter Gedanke zum Thema Duft. Duft ist ja auch ansteckend. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe hier ein frisch gewaschenes, ungebügeltes T-Shirt von meinem Sohn. So, das riecht relativ neutral frisch. Jetzt stellt euch vor, wir würden alle unsere Socken ausziehen und das gemeinsam mit dem T-Shirt in den Wäschekorb machen. Was würde passieren? Das T-Shirt würde wahrscheinlich bald nicht mal ganz so frisch riechen, sondern eher muffig riechen. Es würde den Geruch der Socken annehmen. Und so glaube ich, dass auch das übertragbar ist auf unseren Duft. Die Frage ist, wie oder was kann unseren Duft der Herrlichkeit, was kann da auf uns abfärben, dass unser Duft noch mehr dieser Duft der Herrlichkeit wird? Und ich denke auch hier, ihr kennt alle die Antwort, ich habe euch in dem Sinne heute nichts Neues zu sagen. Ich glaube, es ist letztlich vor allem die Zeit, die wir mit Gott verbringen, wo wir bewusste Oasen im stressigen Alltag planen, wo wir einfach mal ohne Agenda vor Gott kommen und einfach seine Gegenwart suchen. Plan doch einfach mal 30 Minuten in der Woche ein, wo du wirklich ohne Agenda alleine vor Gott kommst, in aller Ruhe, mit nichts außer der Bibel und vielleicht einem Tagebuch, wo du dich einfach Gott nahst und wo so dieser Duft der Herrlichkeit Gottes auf dich abfärben kann. Aber auch die Gemeinde, glaube ich, die geistlichen Geschwister können da auf uns abfärben, oder wie sagt man das beim Duft ab? Ja, wie auch immer das dann beim Duft einheißt, uns mit ihrem Duft anstecken. Und darum, glaube ich, sind auch eben Begegnungen unter Christen so wichtig. Und ich glaube eben, es reicht halt nicht, einfach online sich eine Predigt anzuhören oder über Chat mit anderen Christen sich auszutauschen. Ich glaube, es braucht diese direkten Begegnungen mit den geistlichen Geschwistern, wo wir eben gegenseitig aufeinander abfärben, wo wir diesen Duft weitergeben, wo wir uns mit Leidenschaft anstecken, wo wir uns gegenseitig ermutigen können. Und so können wir natürlich am Ende auch fragen, welche Duft verbreiten wir als Gemeinde überhaupt? Und wie nimmt unsere Stadt diesen Duft wahr? Ich möchte dich zum Schluss jetzt zu zwei Dingen herausfordern. Erstens, wenn du montags die neue Woche startest, dann mach dir bewusst, dass du den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen hast. Führ dir immer wieder vor Augen, dass du diesen Kampf zu kämpfen hast und auf der Siegerseite stehst. Dass es aber dennoch wichtig ist, diese Tugenden zu leben, dich eben im Glauben zu bewähren, damit du ein guter Wohlgeruch für dein Umfeld wirst, für deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deinen Freundeskreis, für deine Familie. Und zweitens, bete regelmäßig dafür, dass gerade Menschen in unserem Umfeld, Menschen in Mitweider, diesen Geruch als angenehm empfinden. Dass der Geruch, den wir verströmen, für sie eben zu einem Duft des Lebens wird und nicht, wie ich in euren Gesichtern gesehen habe, so einen Würgreiz auslöst. Also lasst uns dafür beten, dass wir ein ansteckendes Christsein leben können und Gott uns Menschen in den Weg stellt, für die wir eben zu so einem Wohlgeruch, zum Geruch des Lebens werden können. Amen.